Es war im Jahr 1993. Da war ich 15 Jahre alt. Und da hatte ich das großartige Privileg, eine befreundete Familie in Afrika, in Ruanda, zu besuchen. Und Ruanda ist ein wunderschönes Land. Ich bin dann da hingeflogen, war dann da bei der Familie und es war fantastisch. Wir haben Berggorillas gesehen. Aber vor allem war ich da in der Stadt, in der Hauptstadt, und ich war da, durfte da alleine unterwegs sein mit jungen Männern auch aus Afrika, die dort, also die waren ja alle aus Afrika, außer ich. Wir sind da mit dem Motorrad rumgefahren. Ich habe so viel Gutes erlebt, war eingeladen zum Essen, so viel nette, freundliche Menschen begegnet. Das war eine ganz prägende Erfahrung für mich als junger Mann. Dann bin ich nach Hause zurückgekommen, wenige Monate später, Anfang 1994, ging genau in diesem Land, genau in dieser Stadt, in der ich war, in der mir so viele freundliche Menschen begegnet sind, da war so viel Frieden für mich, ging einer der gewalttätigsten Völkermorde los, die dieses letzte Jahrhundert gesehen hat. Das Volk der Hutus ging auf das Volk der Tutsis los. Zwischen 800.000 und 1 Million Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Über 40% der Menschen dort sind an Hiebverletzungen ums Leben gekommen. Also wurden mit Macheten förmlich niedergehackt. Schrecklich, total schrecklich. Und ich war da und ich habe davon gar nichts gemerkt. Null, null. Ich habe mich da wohl gefühlt, es war ganz fantastisch. Ich war da im Urlaub. Man kann sich das heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber eins habe ich gelernt, eins habe ich gelernt. Friede ist sehr zerbrechlich. Der Friede ist sehr zerbrechlich. Dennis, das kannst du mir gerade mal geben. Friede ist zerbrechlich. Am 3. Oktober, also vor ein bisschen mehr als 4 Wochen, das wäre dann schon die nächste Botschaft, Dennis. Friede ist zerbrechlich, danke. Am 3. Oktober, also vor mehr als 4 Wochen, sitze ich abends zu Hause auf dem Sofa, damals noch ohne Jogginghose, jetzt habe ich mir endlich eine gekauft, mit Jeans, war so, ich denke, es war so 9:30 rum, unterhalte mich mit meiner Frau, bin da einfach so im Kreise meiner Familie und dann klingelt das Telefon. Und denke, wer ruft mich jetzt so spät noch an? Und ich sehe Jürgen, na, ist jemand aus der Gemeinde hier, ein Bruder aus der Gemeinde. Ich darf das auch erzählen. Und ich denke, was will der so spät von mir? Und ich gehe ins Telefon und mir kommt Euphorie pur entgegen. Und er sagt, Mensch, Dan, ich muss das jetzt einfach mit dir teilen. Ich bin in Jerusalem beim Laubhüttenfest. Hör mal die Musik. Und hat mir dann mit der Kamera da alles gezeigt, wie es da in Jerusalem abging. Voller Euphorie und voller Begeisterung. Und ich habe mich mitgefreut. Wir haben uns beide gefreut. Und dann war wieder gut. Dann bin ich ins Bett. Und er, denke ich, auch. 4 Tage später, dieser schreckliche Überfall der Hamas auf die Israelis. Julia hat ja schon davon berichtet. Ja, da war vorbei, da war Schluss. Wieder genau dasselbe. Noch Anfang Oktober war das so attraktiv für mich, dass ich dachte, vielleicht wäre es doch mal gut, mal wieder nach Israel zu gehen. Ja, das wäre ja kein Problem gewesen, dahin eine Reise zu machen. Und dann auf einen Schlag, da reicht ein Funke, ein Auslöser und der Friede zerbricht. Der Friede zerbricht. Und ausgerechnet Juden haben das ja immer wieder erlebt und mussten das auch immer wieder erleben. Wie zerbrechlich, wie dünn das Eis ist, wie zerbrechlich der Friede ist. In der kommenden Woche jährt sich ja die sogenannte Reichskristallnacht von Deutschland 1938, die jährt sich zum 85. Mal. Gell? Wieder genau die analoge Situation. Ein Auslöser, ein Funke und die Menschen gehen aufeinander los, auch in Überlingen gab es Ausschreitungen gegen Juden. Das ist jetzt zwar schon eine Weile her, aber es war hier, das war hier. Das ist nicht so weit weg, wie wir meinen. Der Friede ist sehr zerbrechlich, sehr zerbrechlich. Es ist natürlich nicht so, es klingt jetzt ein bisschen so, als kommt das alles völlig aus dem Nichts, als zerbricht der Friede völlig aus dem Nichts, aber so ist es nicht. Bevor der Friede zerbricht, gibt es Risse. Es gibt Vorschatten, ich nenne das Vorschatten, das wäre die nächste Folie. Also es gibt wie Vorzeichen von dieser Gewalt und von dem Zusammenbruch des Friedens. in der Psychologie, und das habe ich mir ehrlich gesagt alles nur angelesen, da spricht man von Toxic Polarization. Das ist eines der Vorzeichen, der Vorschatten, bevor der Friede zerbricht. Toxische Polarisation, das klingt auf Deutsch gar nicht so gut. Und das bedeutet, dass sich Gruppen bilden in einer Gesellschaft, die sich abkapseln, die nur noch unter sich sind. Und die irgendwann beginnen, schlecht über andere zu reden, die irgendwann festlegen, dass die andere Gruppe eigentlich schuld an ihrem Elend ist, dass die andere Gruppe die Ursache ist für ihr Leid. Die erklären die zu Sündenböcken. Und irgendwann beginnt man so nicht mehr miteinander zu reden, sondern nur noch übereinander zu reden. Und irgendwann redet man auch nicht mehr von Menschen, sondern von Insekten, von Ungeziefer. So haben die Hutus von den Tutsis geredet. Es ist nur noch Ungeziefer, das sind Schaben, die muss man entfernen. Und wenn wir die nicht töten, werden die uns töten. Den Palästinensern läuft es genau gleich. Und 1938 ist es ja genau gleich gelaufen. Ich habe ein Beispiel dabei, und ich schäme mich schon fast, das beschmutzt fast schon die Leinwand hier. Das ist von 1936, 2 Jahre vor der Reichskristallnacht, wurden solche Zeitschriften im Deutschen Reich veröffentlicht. Der Stürmer, deutsches Wochenblatt zum Kampf um die Wahrheit. Natürlich geht es immer um die Wahrheit. Jeder hantiert mit der Wahrheit um. Erbfeind Al-Juda, Teufelskampf, der Satan, die Juden sind unser Unglück. Wenn es so losgeht, wenn man so beginnt, übereinander zu reden, ja, wenn die einen sagen, wir sind hier die Arier, wir sind hier das reine Volk, aber diejenigen, das sind die Bösen, die sind keine Menschen mehr, die sind unser Unglück. Dann ist die Gewalt nicht mehr weit. Und ehrlich gesagt beunruhigt mich das zutiefst, dieses Thema. Weil während der Corona-Zeit, finde ich, haben wir auch solche Vorschatten erlebt. Dass sich Gruppen abkapseln, einigeln in alle Richtungen. Und dass da ein Hass entsteht und dass man nur noch übereinander redet. Und zwar in einem Tonfall, der eigentlich fast irgendwann zu Gewalt führen muss. Mainstream gegen Querdenker oder jetzt AfD gegen die anderen. Man darf sich ja nicht mal mehr berühren, man darf nicht mal mehr mit solchen Menschen reden, weil das ist ja, wo soll das hinführen? Wenn das so weitergeht, dann schlagen wir uns alle irgendwann die Köpfe ein. Das ist nicht der Weg, das ist kein guter Weg, auf dem wir da gerade sind. Gut ist und beglückend und sehr befreiend ist, dass wir Jesus kennen. Weil er gibt uns hier gute Perspektiven in dieser ganzen Gruppenbildung, in diesem ganzen Hass, in dem allem, was da gerade entsteht und was sich da formiert. Und wir sind ja im Moment in einer Predigt-Gottesdienst-Serie über die Seligpreisungen. Mit den Seligpreisungen beginnt Jesus seine sogenannte Bergrede, die wichtigste Rede, wo er alle seine wichtigen Punkte zusammenfasst. Und er beginnt diese Rede damit, dass er einzelnen Menschen gratuliert und einzelnen Menschengruppen gratuliert. Und heute gratuliert er nicht Menschen, die etwas sind, wie zum Beispiel traurig oder wie Bettler vor Gott oder die ein reines Herz haben, also die etwas haben oder sind, sondern heute Morgen gratuliert Jesus allen Menschen, die etwas tun, die Action machen, die etwas leisten, die nämlich den Frieden stiften. Selig die Frieden stiften, sagt Jesus. Selig, ich preise euch. Ihr seid glücklich zu preisen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder oder Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Jesus gratuliert heute Morgen nicht den Friedlichen oder den Friedliebenden oder den Zahmen, da würde ich mich ein bisschen dazu zählen. Der gratuliert nicht mir heute Morgen. Der gratuliert nicht den, die halt irgendwie ein bisschen ruhig sind und ein bisschen nett sind. Er gratuliert den Menschen, die Frieden stiften. Da steckt das Wort Irene und Opoi drin. Also Frieden machen, die den Frieden tun, die sich aktiv mit all ihrer Kraft und Energie für den Frieden einsetzen. Er gratuliert den Menschen, die bereit sind, den Preis für den Frieden zu bezahlen. Und ich finde es so enorm wichtig, dass es solche Menschen gibt und dass Jesus denen auch gratuliert und dass Jesus die auch hervorhebt. Weil Tatsache ist ja, es gibt Kräfte in der unsichtbaren Welt und Menschen in der sichtbaren Welt, die wollen nichts anderes, als den Frieden zu zerstören. Die oberste Kraft, die den Frieden kaputt machen will, die Hass und Gewalt sät, ist der Satanos, der Diabolos. Wir nennen den Teufel. Das ist eine, ich würde mal sagen, keine Person, sondern eine dunkle Energie, die irgendwie intelligente Züge hat. Und ihr untergeordnet sind so Unterkräfte, wir nennen die Dämonen. Und die ruhen nicht aus. Die sitzen nicht im Jogginganzug mal aufs Sofa und erholen sich oder gehen einem Hobby nach oder gehen mal in Urlaub. Die sind 24/7 damit beschäftigt, Unfrieden und Hass und Gewalt zu säen. Das ist ihr einziges Ziel, das ist der Sinn ihrer Existenz. Zumindest haben sie sich diesen Sinn gegeben. Und dann gibt es Menschen, es ist genau dasselbe. Die ruhen auch nicht. Die müssen so ausruhen, weil sie Menschen sind. Aber die haben nichts anderes im Sinn, als Hass und Gewalt zu säen. Mit Energie, mit Kraft setzen sie sich dafür ein, dass der Frieden gestört und zerstört wird. Eine Deutung, warum die Hamas ja jetzt in Israel zugeschlagen hat, ist, ich habe es zumindest gelesen so, weil Israel und Saudi-Arabien in einem Friedensprozess sind. Und offensichtlich ist es so bedrohlich für manche, dass da Frieden stattfindet, dass Menschen endlich miteinander reden, dass Menschen sich endlich anschauen. Das ist so bedrohlich für andere, für manche Menschen, dass sie mit Gewalt diesen Frieden, in dem Fall sogar erfolgreich, zerstören. Es gibt also viel Kraft, es gibt viel Energie, die den Frieden stört, zerstören will, die den Frieden zerbrechen will. Und genau deshalb braucht es Menschen, die mit derselben Kraft und mit derselben Energie Frieden stiften, sich für den Frieden einsetzen. Nur so geht's. Jetzt ist natürlich, sind es am Ende nicht die Menschen. Am Ende ist die größte Friedenskraft auf dieser Welt, in diesem Universum, die größte Friedenskraft, die ist Gott selbst. Paulus, der Apostel, bezeichnet ja unseren Gott, der Gott, der sich uns in der Bibel offenbart, im Römerbrief Kapitel 16 zum Beispiel, da sagt er, er ist der Gott des Friedens. Und auf den Vers schauen wir nachher noch an. Er bezeichnet den Gott, unseren Gott, den Gott der Bibel, der Juden und der Christen, als den Gott des Friedens. Und hier muss man verstehen, Frieden bei Gott ist nicht eine von vielen Eigenschaften, wo man sagt, der ist halt, der Jürgen, mein Bruder, der ist halt auch noch nett. Zu allem anderen ist er auch noch nett. Nein, Gott ist nicht auch noch irgendwie ein Gott des Friedens, sondern Frieden ist die DNA Gottes. Frieden ist das Wesen Gottes. Das müssen wir verstehen. Frieden ist die DNA, das Wesen Gottes. Das wäre die nächste Folie. DNA Gottes, das ist Gott. Frieden ist der tiefste Ausdruck seines Wesens. Und wenn wir jetzt von Frieden reden, dann meinen wir auch nicht den Waffenstillstand. Und Gott, der Gott des Friedens und der Frieden in der Bibel ist kein Waffenstillstand, sondern das ist Harmonie, das ist Versöhnung. Frieden im Sinne Gottes ist, wenn Hutus und Tutsis miteinander im Gottesdienst sitzen, Abendmahl feiern, sich anlächeln und hinterher noch miteinander schön essen gehen. Frieden im Sinne Gottes ist, wenn Juden und Palästinenser miteinander oder gegeneinander Fußball spielen. Und der Levi, der Stürmer, der schießt ein Tor gegen den Ahmed von den Palästinensern. Und hinterher sagt der Ahmed, Mensch, der Levi, das ist so ein super Stürmer. Und der Levi sagt, der Ahmed, der ist auch ein super Mann, den ihr da im Tor habt. Und dann schnappen sie ihre Familien und grillen noch gemeinsam. Und lachen und haben eine gute Zeit miteinander. Das ist der Friede. Das ist der Friede, um den es Gott geht. Das heißt nicht, dass es keine Konflikte und keine Probleme gibt. Der Friede ist, AfDler und Grüne sitzen in ein Schlauchboot und fahren nach Lampedusa, von Lampedusa nach Nordafrika und beraten gemeinsam über Migrationsthemen, wie man die gut lösen kann. So sieht der Friede Gottes aus. Nicht, dass es keine Probleme gibt, aber dass man gemeinsam zusammensitzt, miteinander redet und überlegt, wie man denn die Probleme der Welt lösen kann. Das ist das tiefste Anliegen, das ist das Wesen Gottes, dieser Friede. Um den geht's. Und jeder Mensch, der sich für diesen Frieden einsetzt, der zeigt doch, dass er göttliche DNA in sich hat. Dass er ein wahrer Sohn und eine wahre Tochter Gottes ist. Genau das ist ja die Botschaft hier. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Wer sich für diesen Frieden einsetzt, zeigt, dass er ein wahres Kind Gottes ist. Wer sich hingegen gegen den Frieden einsetzt, für Hass und Gewalt, der zeigt, dass er ein wahres Kind des Satans ist, des Teufels ist, weil er das zerstören will, was genau das Wesen, was das Anliegen Gottes in dieser Welt ist. Und wenn man darüber noch weiter nachdenkt, dann merkt man ja, aber es gibt ja einen, das ist der wahre, der volle Sohn Gottes. ja, dann muss der ja auch ein Friedensstifter sein. Sonst wäre er nicht der Sohn Gottes, wenn denn die Friedensstifter die Söhne Gottes sind. Und wenn Jesus die volle DNA Gottes hat, dann muss der ja auch ein Friedensstifter sein. Und genau so ist es. Das ist ja die ganz große Story unseres Glaubens. Ich habe hier einen Vers aus dem Römerbrief dabei. Römer 5, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist die ganz große Story des christlichen Glaubens, dass wir jetzt Frieden mit Gott haben. Sagen wir, ja, waren wir im Krieg mit Gott? Ja, wir waren im Krieg mit Gott. Das ist genau der Gedanke. Der Krieg, das andere Wort für Krieg ist Sünde. Wenn Gottes Wesen, wenn Gottes DNA Frieden ist, dann ist jeder Unfriede, dann ist jede Gewalt und jeder Hass und jede üble Nachrede ist immer ein Angriff auf Gott, ist immer eine Kriegserklärung an Gott. Jedes Mal. Und deshalb sind wir Menschen im Krieg mit Gott. Weil wir diese DNA nicht hatten und haben. Und jetzt kommt Jesus und er versöhnt, er vermittelt, er stiftet den Frieden zwischen Mensch und Gott. Er bringt diesen Frieden. Er ist der wahre, der ganz große Friedensstifter. Seither haben wir Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Total faszinierend, total bewegend. Und wir sehen hier an Jesus übrigens auch, wie Frieden stiften geht. Jesus war bereit, den Preis für den Frieden zu bezahlen. Den Frieden gibt es nie umsonst, den gibt es nicht gratis. Der kostet was. Im Fall von Jesus war es alles. Eine Karriere, eine Familie, Leben in Wohlstand, Leben in Glück, ein langes Leben, Gesundheit, hat ihn alles gekostet. Das war der Preis für den Frieden, den der Friedensstifter Jesus bereit war zu zahlen. Der Preis für den Frieden mit Gott. Und da haben wir übrigens, gab es jetzt eine schöne Analogie, vor 2 Wochen war das, es wäre die nächste Folie, hatte der katholische Patriarch von Jerusalem gesagt, Leute, gebt die Kinder, an die Hamas hat er gesagt, gebt die Kinder raus und nehmt mich als Geisel. Nehmt doch mich. Finde ich einen ganz bemerkenswerten Vorschlag. Weil er war bereit, den Preis für den Frieden zu bezahlen. Und darum geht's. Selig die Friedensstifter. Das sind die Menschen, die bereit sind, den Preis für den Frieden zu bezahlen. Denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Jetzt habe ich das sehr, ich sage mal, dramatisch hier aufgebaut. Wir haben auf der einen Seite Gott, der Gott des Friedens mit all seinen Kräften und Menschen und auf der anderen Seite den Diabolos, den Satanos, der alles zerstören will mit seinen Kräften und Menschen. Aber wir sind hier nicht in einem gleichen Kampf, gell? Das wäre dann der nächste Vers. Der klingt zunächst erstmal ein bisschen gewalttätig, auch noch aus dem Römerbrief. Das war eben der Gott des Friedens, aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Früher dachte ich, ist das nicht, Gott des Friedens handelt so gewalttätig, ist das nicht in sich schon wieder ein Widerspruch, aber wir dürfen den Satan nicht als Person sehen, als was Menschenähnliches, sondern einfach als dunkle, zerstörerische Energie mit intelligenten Zügen. Und Gott wird, das ist die Zukunft, er wird dieser Energie, er wird dieser dunklen Kraft, die nicht schläft und nicht ruht und nichts anderes tut, als den Frieden zu zerstören und zu überlegen, wie man Frieden zerstören kann. Er wird dieser Energie mit all ihren Unterkräften und mit all ihren Menschen den Benzin ins Feuer gießen, den Lügnern, denen, die nichts Besseres wissen, als überall Hass und Gewalt zu säen, denen wird Gott ein Ende setzen. Das ist die Zukunft, das ist die Verheißung. Und deshalb ist es gut dran, sich zu überlegen, auf welche Seite stelle ich mich in meinem Leben. Bin ich ein Mensch des Friedens, setze ich mich für den Frieden ein, stelle ich mich auf die Seite Gottes, des Sieges, des Lebens, der Zukunft oder stelle ich mich auf die Seite des Hasses, der Gewalt, des Untergangs und am Ende auch des eigenen Todes. Die Einladung ist immer, Friedensstifter zu sein, sich auf die Seite des Friedens zu stellen. Selig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Und es gibt in der Bibel ganz fantastische Beispiele von Friedensstifter. Eins möchte ich euch vorstellen. Hier sind wir nochmal im Kontext dieser Toxic Polarization, dieser Gruppenbildung. Wir springen jetzt ganz am Anfang in das Buch der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte. Also ist der, da wird berichtet über die frühe Kirche und wie alles entstanden ist. Also die Situation ist, Jesus, der hat seine 12 Jünger gelehrt und angeleitet, wie sie leben sollen, hat ihnen unter anderem natürlich die Bergpredigt beigebracht und die Seligpreisungen. Jesus wird hingerichtet, Jesus steht auf und Jesus verlässt dann zumindest physisch, körperlich die Sphäre, diese Welt. Und übrig sind die Apostel und noch andere, die zum Glauben gekommen sind. Und diese Apostel, also die Jünger von Jesus, die sozusagen Jesus überlebt haben, die bilden jetzt den Kern der neuen Gemeinde, der neuen Kirche. Das sind unsere Vorväter im Glauben. Die sind die Felsen, nicht nur Petrus, alle, auf denen ruht unsere Kirche. Allerdings sind sie hochgradig bedroht. Der Jesus wurde ja entfernt, er wurde gewaltsam ausradiert und mit den Aposteln, mit den Jüngern, um die steht es nicht so viel anders, weil die sind eine große Bedrohung für dieses ganze jüdische System der damaligen Zeit. Das Land ist besetzt von Rom, es gab sowieso immer latent Unruhe und Aufstände und jetzt kommen die da noch mit einer neuen Lehre und behaupten noch, den Jesus, den ihr getötet habt, das war der Messias, den Gott geschickt hat. Also es ist eine explosive Lehre und sie machen sich da sehr, sehr unbeliebt. Es geht so weit, dass die Ratsmitglieder, also der religiöse Klerus, das sind die Pharisäer, die Sadduzäer, die da Entscheider sind, dass die die töten wollen. Und die stehen da bei ihnen vor Gericht. Die haben die erst eingesperrt, dann hat Gott sie befreit, aber sie sind gar nicht raus, sie sind im Gefängnis geblieben. Und dann haben sie sie abgeführt, haben sie sie da quasi vor ihren Rat geführt und dann sagen die Mensch, ihr habt Jesus getötet, ihr habt den Messias getötet, das geht gar nicht. Und dann haben wir jetzt wieder so eine Gruppe, die Ratsmitglieder, die das hörten, die wurden so zornig und wollten die Apostel töten. Die wollen die Gruppe der Apostel töten. Diese eine Gruppe der Ratsmitglieder, die hat übrigens auch die Macht, das zu tun, oder zumindest das zu empfehlen, aber wahrscheinlich können sie es auch durchsetzen. Die wollen die Apostel töten. Da habe ich jetzt nicht den Erfahrungshorizont. Ich war noch nie Teil einer Gruppe, die eine andere Gruppe töten wollte. Und ich war auch noch nie Zeuge davon, wie eine Gruppe eine andere töten wollte. Also ich kann die Intensität der Emotion, die da drin steckt, nicht wirklich erfassen. Ich kann ahnen, was es heißt, wenn jemand so voller Hass ist, so voller Zorn und Aggression, dass er töten will. Aber wenn eine ganze Gruppe töten will, wenn die sich einig sind, die müssen weg, die müssen getötet werden, das ist eine unbändige Energie, eine dunkle Energie, eine mächtige Energie, die sich da dieser Ratsmitglieder bemächtigt. Und uns ist klar, die Apostel, die müssen weg. Uns ist jedes Mittel recht, die müssen weg. Und dann passiert was ganz Erstaunliches. Einer dieser Ratsmitglieder, der meldet sich. Da meldete sich im Rat ein Pharisäer namens Gamaliel zu Wort. Ein Gesetzeslehrer, der beim ganzen Volk im hohen Ansehen stand. Er verlangte, dass die Angeklagten vorübergehend aus dem Saal gebracht werden und sagte dann zu den versammelten Rat, ihr Männer aus Israel, seid vorsichtig und überlegt euch gut, wie er mit diesen Leuten verfahren wollt. Und dann führt er noch aus, dass da womöglich Gott dahinter steckt, dass da Gott am Werk ist. Ich glaube, wir können, das lesen wir mal so schnell, aber wir können kaum erahnen, wie viel Mut das diesen Gamaliel gekostet hat. Er ist Teil der einen Gruppe, er gehört zu dieser Gruppe. Und jetzt tritt er aus dieser Gruppe, die da die Apostel töten will, tritt er raus und stellt sich vor die Apostel. Wie bezeichnet man solche Menschen? Die sind Verräter. Nichts anderes. War das falsche Wort, oder? Ein Held. Ja, das ist natürlich ein Held, richtig. Aber jetzt mal in der Gruppe ist er zunächst mal ein Verräter. Wie bezeichnet man einen Ukrainer, der sich für Russen einsetzt? Na, womöglich, wahrscheinlich als Verräter. Wie bezeichnet man einen Russen, der sich für Ukraine einsetzt? Als Verräter. Wie bezeichnet man einen Palästinenser, der sich für den Israeli einsetzt? Ja, als Verräter. Ob es andersrum, ich hoffe, da ist nicht so, ich weiß es aber nicht. Aber ich hoffe, dass es da nicht so ist. 1945 war das Kriegsende, oder? Lippertsreute, das Dorf hier, das Nachbardorf von uns. Die Franzosen sind angerückt und die Bürger von Lippertsreute haben Barrikaden aufgebaut, gell? Haben vor Lippertsreute Barrikaden aufgebaut, um hier noch, was weiß ich, den Krieg zu retten, was auch immer zu tun. Und sie haben die ganze Nacht beraten, was sollen wir tun. Da kam der Anruf beim Ortsvorsteher, beim Bürgermeister von Lippertsreute, die Franzosen kommen. Große Panik im Ort, große Panik im Dorf. Die einen sagen, wir müssen kämpfen und die anderen sagen, nein, wir kämpfen nicht. Schließlich hat sich der Pfarrer durchgesetzt. Er hieß Eugen Walter. Ist übrigens witzigerweise noch verwandt mit dem Stadtpfarrer von Überlingen, der Eugen Walter. Geht dann, die Franzosen rücken an und er verhindert, dass die Barrikaden geschlossen werden. Er geht dann raus mit einem weißen Tuch und seinem Talar und allem und spricht Französisch, er kann Französisch und spricht mit den Franzosen, mit den französischen Soldaten, stellt sich vor die Panzer. Und er erreicht und bewirkt, dass Lippertsreuthe verschont wird. Die Panzer fahren durch, sie fahren weiter. Kaum sind die Franzosen weg, kommt die SS. Da gab es noch so verstrengte Gruppen. Irgendjemand warnt den Pfarrer. Die wollen den umbringen. Die wollen den umbringen. Der ist ein Verräter. Der ist ein Verräter. Und was macht er? Fast ein bisschen witzig. Der flieht nach Hohenbootmann und ist dann dort eine Woche im Heustock oder was und bringt sich so in Sicherheit und kann so sein Leben retten. Das ist genau die Dynamik, das ist der Preis, den ein Friedensstifter bezahlen muss. Dass er nämlich als Verräter gilt. Dass er als Verräter gilt. Deshalb ist das, was der Gamaliel hier macht, keine kleine Sache. Das ist keine Lappalie. Das ist gigantisch. Und tatsächlich, dann können wir weiterlesen, erreicht der Gamaliel, dass die Apostel am Leben gelassen werden. Er bewirkt es durch seinen Einsatz. Sie riefen die Apostel wieder herein, ließen sie auspeitschen, verboten ihnen weiterhin von Jesus zu sprechen und unter Berufung auf seinem Namen öffentlich aufzutreten. Das tun sie natürlich nicht, aber sie werden freigelassen. Wir alle haben diesem Gamaliel, diesem Pharisäer, diesem Mann aus der feindlichen Gruppe extrem viel zu verdanken. Wären die Apostel hingerichtet worden, gut, Gott hätte ja noch eingreifen können, aber hätte das nicht getan, wäre es um die Kirche ganz schlecht bestellt gewesen. Wir alle haben diesem Mann viel zu verdanken. Das heißt, wenn wir da über Pharisäer reden und lästern, sollten wir uns das immer auch im Hinterkopf behalten. Man kann sogar sagen, dieser Gamaliel hat sich als wahrer Sohn Gottes erwiesen. Selig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Und ich glaube, darum geht's und darum wird es auch in Zukunft gehen, wenn sich die Gruppen bilden und immer mehr Gruppen immer militanter werden und aufeinander losgehen. Darum wird es gehen, dass wir Friedensstifter sind und dass wir bereit sind, den Preis für den Frieden zu bezahlen und auch den Hass zu ertragen, den das mit sich bringt oder womöglich mit sich bringt. Mich motiviert es, mich für den Frieden einzusetzen, aber es macht mir auch Angst. Und ich spüre, die Predigt ist viel größer, als ich selber bin, weil ich das ist mit wenig Lebenserfahrung abgedeckt. Und ich weiß ja gar nicht, wie ich im Ernstfall mich verhalten würde. Ich kann nur beten und hoffen, dass Gott mir die Kraft gibt, mich als sein Sohn zu zeigen und zu offenbaren. Und dass Gott uns die Kraft gibt, in den Momenten das auch zu tun. Deshalb bin ich da ein bisschen erschreckt über dieses Wort von Jesus. Und trotzdem spüre ich, dass es so wichtig ist für unsere Zeit. Natürlich kann es jetzt nicht sein, dass wir dann nachher alle hier so rauslaufen und sagen, wir sind jetzt hier so die Friedensstifter der Welt und das ist jetzt unseren Job. Die Bibel hat da ein schönes Bild. Ich weiß nicht, ob ihr das, ne, ihr habt das sicher noch nicht gemacht, wenn man spazieren geht und dann kommt die deutsche Dogge entgegen, gell, und dann mal die deutsche Dogge an den Ohren packen und ein bisschen schütteln. Wer wird das tun? Wird wahrscheinlich niemand machen. Und die Bibel sagt Folgendes, der Salomo sagt es in seiner Weisheit: Mische dich nicht in einen Streit, der dich nichts angeht, sonst schaffst du dir ähnlichen Ärger wie jemand, der einen vorüberlaufenden Hund bei den Ohren packt. Gell? Also, das ist nicht der Weg hier. Wir sind jetzt hier die großen Friedensstifter der Welt. Manchmal muss man vielleicht auch sagen, nee, das geht mich jetzt nichts an oder da halte ich raus. Ich weiß nicht, wie viele selbsternannte Friedensstifter die Menschheit im Moment braucht. Aber dann, wenn es dran ist, wenn der Heilige Geist uns führt und drückt und lenkt, Dann müssen wir ran, dann müssen wir ran. Gell? Selig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Fred Ritzhaupt überträgt diese Seligpreisung ja anders oder formuliert die nochmal ein bisschen anders. Er sagt, oder er überträgt es so, und wir folgen ja in unserer Predigtreihe immer dieser Übertragung auch von Fred Ritzhaupt. Er sagt, ihr seid gesegnet. Selig, ihr seid gesegnet, wenn ihr den Menschen zeigt, wie man ohne Gewalt und Streitigkeiten, Kampf und Streitigkeiten miteinander leben kann. Sie werden sehr schnell merken, zu welcher Familie ihr gehört. Also was hier passiert ist, er ich würde fast sagen, er verengt das Thema Friedensstiften auf die Kirche, auf die Gemeinde. Und das kann man gut machen, weil an wen hat denn Jesus seine Bergpredigt gehalten, an die Bergpredigt? An wen war die adressiert? Die war an die Jünger adressiert. Die war an die Jesus-Nachfolger adressiert. Und dann, wenn man das jetzt hier weiterdenkt, dann geht es doch am Ende darum, dass wir Christen, wir Jesus-Nachfolger, diesen Frieden leben und der Welt zeigen, wie es gelingen kann, miteinander, ohne Kampf und Streitigkeit, nicht ohne Konflikte, aber ohne Kampf und Streitigkeiten miteinander zu leben. Eugene Peterson ist ein bisschen so ein mystischer Autor, wie ich finde, sehr tiefgehend. Er hat es schön formuliert. Er sagt, die Gemeinde ist eine Kolonie des Himmels im Land des Todes. Ja? Das Land des Todes ist die Welt, wo der Satanos am Werk ist, wo die zerstörerischen Kräfte sich austoben. Aber der Herr der Gemeinde, der ist Jesus. Gott mit seiner DNA, mit seiner Friedens-DNA, er ist in der Gemeinde gegenwärtig. Und deshalb ist die Gemeinde Kolonie des Lebens. Hier findet es statt, hier wird Frieden gelebt, hier wird Frieden gelebt. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, jetzt, der hier sitzt und denkt, Mensch, Dan, das finde ich aber trotzdem irgendwie eine Verengung, gell? Wenn man jetzt sagt, das Ziel ist nur, dass die Christen miteinander in Frieden leben. Ich weiß es nicht, ob es eine Verengung ist. Ich glaube, dass es sogar gut ist. Lassen wir den Weltfrieden mal Weltfrieden sein. Gell? Wir müssen uns da gar nicht überall einmischen. Lasst uns doch einfach nur versuchen und alles dran setzen, dass die Christen miteinander in Frieden leben. Ich behaupte, das hat einen Wahnsinnseffekt auf den Weltfrieden, auf alle anderen. Und am Ende des Tages können wir uns sowieso nicht raushalten. Ich habe zwei Beispiele, ein positives und ein negatives. Das Positive: ein Studienfreund von mir, der ist in München zum Glauben gekommen. Seine Eltern sind bosnische Serben. Die sind in diesem Jugoslawienkrieg nach Deutschland geflohen. Und er ist in einer Gemeinde in München zum Glauben gekommen, einer jugoslawischen Gemeinde. Das war wirklich eine jugoslawische Gemeinde. Da waren Serben, da waren Bosnier, da waren Kroaten, alle miteinander. Und die waren eine Gemeinde, haben miteinander Gottesdienst gefeiert, waren miteinander der Leib von Jesus, so bezeichnet der Paulus die Gemeinde, sichtbar. Ich finde das so ein mächtiges Zeichen für alle. Wir können miteinander leben. Es geht, wir müssen uns nicht die Köpfe einschlagen. Und wenn solche Zeiten kommen, wo hier die einen auf die anderen losgehen, dann wünsche ich mir so arg, dass wir nicht zu diesen Menschen gehören, die aufeinander losgehen, auch wenn wir fundamental andere Ansichten über verschiedene Themen haben, dass wir trotz allem im Blick auf Jesus Einheit und Frieden bewahren. Und jetzt das Negativbeispiel. In Ruanda, als dieser Genozid losging, als die Hutus die Tutsis gejagt haben, sind viele Tutsis in die Kirchen geflüchtet, und zwar in die Kirchengebäude, weil sie gehofft haben oder geahnt haben oder gemeint haben, wenigstens da werden sie uns nichts tun. Die meisten waren katholisch, wir sind doch Geschwister, die werden uns doch wohl nicht womöglich vor dem Altar niedermetzeln. Und was ist passiert? Genau das. Ein Pfarrer hat Bulldozer organisiert, die haben die Kirche über den Haufen geschoben. An einer anderen Stelle haben sie einfach Handgranaten so lange reingeworfen, bis alle tot waren. Da könnte ich kotzen. Ich glaube, das darf man an der Stelle auch so sagen. Tatsächlich, die Moslems, die dort zu der Zeit gelebt haben, waren friedlich und haben die Leute aufgenommen. Die Folgen kann man heute sich natürlich auch vorstellen. Der Islam steht dort im höchsten Ansehen. Natürlich, zu Recht ja irgendwie sogar. Ich denke, wenn es doch wenigstens, wir können uns eh nie raushalten als Kirchen, als Christen, wenn es doch wenigstens gelungen wäre, in dem Gebäude, in den 100 Quadratmetern, den Frieden zu halten, wenn es wenigstens da gelungen wäre, was wäre das für ein mächtiges Zeichen gewesen? Was wäre das für ein mächtiges Zeichen für die Welt gewesen, wenn alle Tutsis, die in die Kirchen geflüchtet sind, in den Kirchengebäuden, wenigstens nur in den Kirchengebäuden überlebt hätten? Das hätte Auswirkungen auf den gesamten Weltfrieden gehabt. Deshalb muss man da nicht immer noch ganz groß, sondern bleiben wir doch hier, der Tag kommt, wo es drauf ankommt. Und dann gilt's, wirklich diesen Frieden zu leben. Übrigens bei Milliarden von Menschen, die sich irgendwie auch noch dem Jesus verbunden fühlen, ist das ein enormes Potenzial. Es ist ein enormes Potenzial, wenn es gelingt, den Frieden zu leben und zu gestalten. Ja, Wie kann es gelingen, Frieden zu leben, Frieden zu gestalten? Und ich habe hier noch ein paar Punkte, die sind mir noch wichtig, die müssen noch raus, sonst hätte ich das Gefühl, die Predigt wäre nicht fertig, auch wenn ich schon viel gesagt habe, aber die müssen noch raus. Friedensstifter sein, was heißt es? Der erste Punkt. Niemals Blut über die geistliche Zugehörigkeit stellen. Das scheint mir so entscheidend zu sein, dass wir das lernen, dass wir sagen, ich bin in erster Linie Christ, in erster Linie gehöre ich zur Familie Gottes und in zweiter Linie gehöre ich dann zu meinem Volk, zu meiner Ethnie, zu meiner Nation, zu meiner Familie, zu meiner Gruppe der Überzeugten, das, Punkt, Punkt, Punkt. Aber in erster Linie gehöre ich zu Gott. Jesus sagt es ja auch so, er lebt uns das ja auch vor. Er sagt denn, wer ist denn meine Mutter und wer sind denn meine Brüder? Ja, die den Willen Gottes tun. Das ist meine Familie. Das ist meine Familie. Und wir müssen das, ich sage hier wirklich müssen, wir müssen das in guten Zeiten einüben. Einüben, damit wir, wenn es drauf ankommt, weil wenn sowas passiert wie in Israel oder in der Ukraine oder sonst wo, dann gibt es einen nationalen Überschwang. Gell? Wenn, dann wächst das Volk zusammen und dann ist man nur noch Volk. Und dann spielt der Glaube keine Rolle mehr. Und wenn man dann, auch dann gilt's. Dann gilt's zu sagen, nein, in erster Linie gehöre ich zu Jesus. Und in zweiter Linie zu meiner Familie, zu meiner Ethnie, zu meiner Nation, zu meiner Rasse, was auch immer. Ich habe in der Schweiz studiert. Und es gab immer wieder Momente, wo ich erschrocken bin. Bin erschrocken, wie stark das in uns sitzt, wie stark das in mir sitzt, dass ich Deutscher bin und Schweizer. Natürlich war das immer nett und witzig, aber eigentlich war es auch nicht immer nett und witzig. Weil da bauen sich dann plötzlich bei einem blöden Fußballspiel oder Eishockeyspiel oder was auch immer, bauen sich dann richtige Gräben auf. Wo ich denke, ja, was ist denn, wenn es mal wirklich drauf ankommt, wenn man nicht miteinander Fußball spielt, sondern wenn wir eine schwere politische Krise haben, fangen wir dann noch aufeinander an zu schießen? Ja, wenn ich es nicht gelernt habe, das vorher zu überwinden, dann ist der Krieg nicht weit. Wenn die Hutus und Tutsis, die leider das nicht gelernt haben, dass sie in erster Linie mal Christen sind und dann zu irgendeinem Volk gehören, dann geht man einfach aufeinander los. Und es wird auch hier so sein, wenn wir das nicht gelernt haben. Deshalb scheint mir das so wichtig zu sein. Im Wissen, dass wir ja eine recht, sage ich mal, nicht gerade eine Multikulti-Gemeinde sind, sondern alle doch irgendwie gut bürgerlich und so. Aber es stimmt ja trotzdem. Der zweite Punkt. Dennis, danke. Friede beginnt mit dem ehrlichen Blick nach innen. Auch das ist wohl wahr. Gell? Das eine sind die großen Theorien und Friedensstifter sein, aber das andere ist das Management dessen, was da in mir abläuft. Ich hatte einen schlechten und schwierigen Tag. Irgendjemand hat mich angemacht. Ich komme nach Hause und was mache ich? Brülle die Kinder an. Und wenn die nicht da sind, kriegt es der Hund ab. Gibt's halt. Der Hund, der merkt es vielleicht gar nicht, das ist nicht so schlimm. Aber was ist da los in mir? Warum bin ich schadenfreudig, wenn es mal wieder so einen Reichen oder Mächtigen auf die Schnauze hält? Anstatt dass ich traurig bin, denke ich, ach jo, hat ja mal den Richtigen erwischt. Tralala. Ja, was ist denn da los? Das ist genau das, Jakobus sagte, formuliert es folgendermaßen. Er stellt die Frage, woher kommen denn die Kämpfe und Streitigkeiten zwischen euch? Doch nur aus den Leidenschaften, die ständig in eurem Inneren toben. Ihr verzehrt euch nach etwas, was ihr gerne hättet. Ihr mordet und seid eifersüchtig und so weiter. Die ganze Habgier, das Habenwollen, die Gier, der Neid, die Eifersucht. Das sind die Dinge, die zu Gewalt führen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da ein gutes Management unserer selbst betreiben, Stille, sich aushalten, sich ertragen, zulassen, hinschauen, was ich in mir habe, damit ich mich wirklich für den Frieden einsetzen kann und nicht nur für meine Leidenschaften, die halt ein schönes Gewand anhaben. Der dritte Punkt, die Bergpredigt. Jesus gibt uns mit seiner Bergpredigt, mit seiner Lehre, finde ich, klare Vorgaben. Und er zeigt uns einen Weg, wie wir Frieden leben können. Ich habe hier nur zwei Verse. Dennis, gibst du mir gerade? Wer zu seinem Bruder, zu seiner Schwester sagt, du Idiot, gehört vor das oberste Gericht. Also wie gehen wir miteinander um? Wie reden wir miteinander? Liebt eure Feinde. Ja, wer sind denn im Moment meine Feinde? Die können außerhalb der Kirche sein, die können aber sogar innerhalb der Kirche sein. Und wenn sich die Zeiten ändern, dann sind die innerhalb der Kirche. Weil das zieht sich dann überall durch. Und Jesus sagt, betet und segnet, die euch verfolgen. Und der vierte Punkt noch zum Friedensstifter sein, der mir auch persönlich sehr am Herzen liegt, das ist die sogenannte Jesus-Regel umsetzen. Also wie kann es gelingen, dass wir hier als kleine Liwi-Familie miteinander im Frieden leben? Ich glaube, Jesus gibt uns hier eine super Anleitung, Matthäus Kapitel 18, das sogenannte Gemeindekapitel. Dort sagt er folgendes, Matthäus 18, Vers 15, Dennis, Jawohl. Wenn jemand, der wie du gläubig ist, dich verletzt, dann geh hin und sag es ihm. So etwas soll zwischen euch beiden ausgemacht werden. Wenn er auf dich hört, hast du einen Freund gewonnen. Wenn er nicht auf dich hören will, dann. Und dann kommt eine ganze Anleitung, wie man dann mit umgehen soll. Also das Problem ist nicht, dass wir aneinander schuldig werden. Das Problem ist nicht, dass wir einander verletzen. Das wird immer passieren, wo Menschen zusammen sind, wo Menschen mit, da schlägt einer über die Stränge, da zieht einer einen blöden Spruch, da sagt einer was, was er nicht sagen sollte, da tut einer was, was er nicht tun sollte. Das passiert. Das können wir auch gar nicht verhindern. Und auch das müssen wir nicht ausmerzen. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und da ist Jesus ganz konsequent und er sagt, wenn, und das gilt aber nur für die Gemeinde, das gilt nicht für den Arbeitsplatz oder für die Schule oder die Uni oder sonst irgendwas oder für den Schützenverein, das gilt für die Gemeinde. Wenn dein Bruder oder deine Schwester dich verletzt, was gegen dich hat, dann gründ keinen Gebetskreis und du sagst, ich muss euch noch was sagen, ich brauche Gebet, bitte betet, der hat und so weiter. Nein! Oder erzähl's nicht überall rum oder räch dich nicht oder sei nicht beleidigt, sondern geh direkt zu diesem Menschen hin. Geh direkt hin, regelt es unter vier Augen. Das ist sehr herausfordernd, das ist anspruchsvoll. Wenn ich da plötzlich mit jemandem reden muss, sag du, wir müssen da was klären miteinander. Aber Jesus sagt, mach das direkt ab, regelt es miteinander. Sonst dann wächst sich das gar nicht auf. Und somit wird jede Gruppenbildung eigentlich, jede Gruppenbildung wird im negativen Sinn wird hier eigentlich vorgebeugt. Weil Jesus sagt, geh immer direkt hin, überwinde die Schranken, überwinde die Grenzen, such das Gespräch, such den Dialog. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat er noch weitere Schritte, könnt ihr nachlesen, Matthäus 18, 15 und dann geht es 16, 17, 18 weiter. Ja, wir sind eingestiegen mit einem Bild von Ruanda. Dennis, gibst du mir das nochmal, bitte? Der Friede oder so scheinbar friedliches Land, schönes Land, der Friede ist so zerbrechlich, weil es Kräfte und als Energien gibt, die nichts anderes tun wollen, als den Frieden zu zerstören. Und was wir brauchen, was diese Welt braucht, sind Menschen, die bereit sind, Frieden zu stiften und die bereit sind, den Preis für den Frieden zu bezahlen. Und wir brauchen Gemeinde, die Orte des Lebens sind, inmitten einer Welt des Todes. Und dazu wünsche ich uns Gottes reichen Segen, dass es uns gelingt, Friedensstifter zu sein und eine Gemeinde zu sein, die den göttlichen Frieden lebt, wo die Menschen wahrhaft erkennen können, wer Gott ist. Amen.